Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abgebinged, den Serienpodcast von Movie Break, dieses Mal mit der Ausgabe 31. Und wir haben einen Gast an unserer Seite wieder zurückgeholt. Wir hatten ihn ja schon mal dabei. Und wir haben ja eine ganz spezielle Serie, über die wir dieses Mal reden. Und deswegen habe ich mir ganz besondere Namen ausgedacht. Also mit an meiner Seite ist natürlich wieder der Hermund Stu Helmson. Hallo Stu.
Ist ein Scheißname, hallo.
Und wir haben als Gast den Vigbjord Kühnelson. Hallo Kühne.
Hi, aber wenn das mein Name wäre, könnte ich mich nirgendwo vorstellen. Ich kann es nicht mal aussprechen.
Ich muss ja gestehen, ich habe einfach einen Viking-Namengenerator gesucht und dann euren Namen eingeführt. Das war ziemlich witzig.
Ja, und moderieren heute
ein Hoch auf das Internet.
Thomas. Genau, Thomas, ja. Thomas Thomasson. Genau, abgebinged Nummer 31, die erste Ausgabe 2021, die wir aufnehmen, okay. Weil wir haben schon eine Ausgabe veröffentlicht, und zwar die abgebinged 30, die jetzt gerade die Tage online gegangen ist. Die haben wir aber schon im letzten Jahr irgendwann aufgenommen. Und jetzt sind wir frisch dabei, haben wieder ganz, ganz viele Serien geguckt. Okay, ich habe ganz viele Serien geguckt. Kühne hat ganz viel geguckt, da kommen wir gleich zu, und würden gerne wieder einmal so Reihe durchgehen. Das heißt, wir machen gleich ein kleines Was gucken wir derzeit und warum gucken wir das? Dann machen wir ein To Binge or Not To Binge und stürzen uns dann in die Schlacht mit Vikings, was unser Hauptact ist. Eigentlich wollten wir nur Staffel 6 besprechen. Dann hat aber Kühne wahnwitzigerweise beschlossen, dass er einfach alle 6 Staffeln innerhalb von ein paar Tagen durchguckt. Das hat er getan. Und deshalb reden wir komplett über die ganze Serie.
War auch nicht meine beste Idee, muss ich zugeben.
Gut, dann fangen wir einfach mal an. Was gucken wir derzeit und warum? Möchte jemand von euch anfangen?
Das übernehme ich gerne. Bevor ich mich in meinen Vikings-Marathon gestürzt habe, habe ich auch noch andere Serien geguckt. Und zwar habe ich die neue Staffel von der American Horror Story geguckt, die mit dem Titel 1984. Um es abzurunden, nein, guckt es einfach nicht. Macht im Endeffekt die gleichen Fehler wie die Staffeln vorher. Nur noch schlimmer und kann ich überhaupt nicht empfehlen. Das wird jetzt auch der Moment sein, wo ich mit der Serie gänzlich abgeschlossen habe. Und das werde ich nicht mehr weiter gucken. Dann habe ich jetzt gerade noch angefangen mit Sons of Anarchy, weil ich doch gebeten worden bin, mit einer Freundin zusammen diese Serie zu gucken. Das sind auch ja nur wieder knapp 90 Folgen, das geht ja. Ja, und seit gestern mit Brooklyn Nine-Nine natürlich die ersten 3 Folgen von der neuen 6. Staffel. Ja, warum? Weil es geil ist.
Okay. Stu Helmson.
So ein kleines Arschgesicht. Also, ich gucke gerade die 6. Staffel Brooklyn Nine-Nine. Und warum gucke ich sie? Weil es geil ist. Da kann ich mich dem Kühne nur jederweise anschließen. Dann habe ich schon abgeschlossen den ersten Teil der Serie Lupin. Da werden wir aber in Zukunft ein eigenes Abgewünscht zu machen. Nur so viel. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, das war's auch schon tatsächlich. Also ich habe noch was geguckt, das möchte ich aber dann gleich bei Binge or Not to Binge vorstellen.
Ja. Ich glaube, ich bin schon wieder völlig eskaliert im Jahr 2021. Ich habe, glaube ich, schon wieder 9 Einträge als Serien irgendwie auf meiner Liste und fange morgen schon Nummer 10 an. Was gucke ich derzeit? Zum einen Hilda Staffel 2, großartige Serie. Also für alle, die irgendwie so Zeichentricks-Serien mögen, basiert auf einem Comic beispielsweise und auch so schöne Geschichten, unbedingt reingucken. Dann habe ich angefangen Sweet Home, da bin ich jetzt bei Folge 5. Das ist so ein Monster-Gedöns. Ich mag Monster. Dann gucke ich aktuell natürlich Science Fiction Expanse Staffel 5. Da bin ich jetzt morgens Finale. Nee, ist noch nicht Finale. Oh, Gott sei Dank. Und dann habe ich jetzt gerade heute abgeschlossen. Die letzten 5 Folgen habe ich vorhin noch geguckt. Brooklyn Nine-Nine. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Ist großartig. Gut, dann lasst uns mal weitergehen zu To Binge or Not To Binge. Soll ich einfach mal just weitermachen?
Ja, bitte.
Ja, klar.
Gut, genau. Ich habe 3 Serien ausgewählt, über die ich gerne ein bisschen reden möchte. Den Anfang macht dabei High Score. Das ist eine Dokumentationsserie auf Netflix und dreht sich um so ein bisschen so die Historie von Videospielen. Die habe ich schon lange auf der Liste stehen. Stu, du hast sie letztes Jahr, glaube ich, geguckt.
Ja. als sie rausgekommen ist, ja, habe ich sie sofort geguckt.
Genau. Und die fällt in diese Kategorie Wohlfühl-Doku oder auch Feel-Good-Doku, wenn ich sie mal so bezeichnen mag. Da gibt es jetzt einige davon mittlerweile auf Netflix, zum Beispiel mit dem Spielzeug und mit den Filmen aus der Kindheit und mit den Weihnachtsfilmen. Die war übrigens scheiße. Und genau, die geht sich halt dann um Videospiele. Ich war erst skeptisch, ob das irgendwie funktioniert, dachte mir aber so, ich bin lange Jahre Zocker gewesen und bin ja quasi auch mit Atari, NES, Super NES, Game Boy etc. pp. Groß geworden und ich fand sie wirklich gut. Also sie ist wirklich eine Feel-Good-Doku, das heißt, jegliche Kritik an der Branche oder an Videospielen oder sonstigen Gedöns wird man da nicht finden, sondern da geht es wirklich klassisch darum, wie sind Dinge entstanden, was waren so Spieleklassiker, wie sind die ersten Arcade-Hallen entstanden, wie ist das groß geworden, es gab einen Spielehype, der ist wieder abgeflacht, dann kam der Spielehype zurück, was waren so die ersten Games-Turniere, wie sind Ego-Shooter entstanden, wie 3D-Grafik entstanden, warum haben sie die SNES-Konsole rausgebracht? Warum sieht die anders aus in den USA? Also wirklich viele Hintergrundinformationen und Sachen. Und das hat echt Spaß gemacht. Ich habe da auch an der einen oder anderen Stelle noch mal was gelernt. Vieles wusste ich schon, vieles kannte ich noch. Aber das hat Spaß gemacht. Und natürlich unglaubliche Retro-Dosis. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gingst du?
Also ich gebe dir da komplett recht. Das ist eine Feel-Good-Dokumentation. Ich würde das ein bisschen noch mehr in den Kritikpunkt halt setzen, dass es wirklich arg unkritisch ist. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe auf YouTube schon seit längerem einige Kanäle für mich entdeckt, die sich halt komplett um diese Spielehistorie drehen, wie zum Beispiel den Gaming Historian oder einen sehr schönen deutschen YouTube-Kanal, der heißt Halt and Catch Fire. Und die haben mir eigentlich alles schon beigebracht, was da gesagt worden ist. Das heißt, es war mehr noch mal so eine, ich würde sagen, verknappte Zusammenfassung. Deswegen war bei mir dieser Aha-Effekt dann eher etwas marginal. Aber es war eine recht kurzweilige, schöne Doku-Serie. Wie gesagt, wenn sie sich weitermachen sollten, vielleicht mit der Gaming-Welt der heutigen Zeit, wäre es mir aber sehr recht, wenn sie wirklich ein bisschen kritisch hinterfragen. Ich glaube, es ist gerade heutzutage wirklich notwendig.
Und da nochmal ein kleiner Fact mit rein. Man sieht unter anderem den Tetris-Weltmeister Jonas Neubauer in der Serie. Der ist die Tage mit 39 Jahren leider verstorben. Das fand ich ein bisschen traurig. Gut, dann gehen wir zur nächsten traurigen Serie. Nein, das war jetzt ein blöder Übergang. Ich habe geguckt, die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Ihr wisst, ich bin großer Science-Fiction-Fan.
Wusste ich noch nicht, erzähl mir bitte mehr.
Star Trek-Fan. Echt? Und ich will es jetzt gar nicht so groß machen. Es ist nicht so eine herbe Enttäuschung gewesen wie Star Trek Picard. Das tut immer noch echt weh. Aber das für das, was es quasi gewesen hätte sein können, war es eine Enttäuschung. Also diese Staffel hat einen guten Start. Es gibt aber im Laufe der einzelnen Folgen ganz, ganz viele Probleme und Dinge werden immer egaler, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu tief jetzt einzusteigen. Mir hat es an vielen Stellen immer noch Spaß gemacht, weil es halt immer noch Science-Fiction ist und immer noch Star Trek ist. Man merkt das auch an vielen Stellen. Also es geht halt auch wieder um die Föderation, Aufbau und so Gedöns, aber halt nicht immer. Und das Finale war dann aber doch eher an vielen Stellen eher mau. Und wenn ich mit den Augen rollen muss, wenn ich eine Serie gucke, dann ist schon alles verloren. Das Problem ist aber, dass das Finale, nicht das Finale, die letzten 3 Minuten sind so gut, dass ich dann gedacht habe, so, okay, fuck it, ich gucke Staffel 4. Das machen die immer. Das ist echt furchtbar. Aber ja, ich werde Staffel 4 gucken. Aber Staffel 3 hat wirklich viele Probleme. Ich kann verstehen, dass da sehr stark darüber diskutiert wird und auch kontrovers diskutiert wird. Viele finden sie gut, viele finden sie aber doch eher nicht gut. Also da spaltet sich so auch echt die Zuschauerschaft derzeit. Dann habe ich noch gesehen Sabrina, Staffel 4, das Finale. Das auch, ich glaube, Anfang des
31. Jahres? Dezember.
31, okay, letztes Jahr noch. Herauskam. Genau, ich muss mich entscheiden zwischen Vikings und Sabrina und habe dann erst Vikings geguckt und dann Sabrina. Und das war auch eine herbe Enttäuschung, muss ich gestehen. Ich habe irgendwann andere Dinge gemacht, als die Serie weiter zu gucken. Habe sie ja dann aber auch trotzdem abgeschlossen, weil die Staffel will zu viel, zu groß, zu episch, zu alles irgendwie. Also da werden die ganz großen Monster und Stories und Charaktere aufgefahren, sodass man irgendwann auch gar nicht mehr gar keinen Bock mehr hat. Das ist so ein Dragon Ball-Effekt, nenne ich es jetzt mal. Und dann kommen auch Figuren und sterben und sind dann wieder zurück plötzlich, ohne jegliche richtige Erklärung. Und deswegen war einfach das Interesse irgendwann weg. So. Ich finde es jetzt immer noch einen guten Abschluss und Fans können es immer noch gucken, aber puh, das war
jetzt. Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe die Serie ja nicht gesehen und sie interessiert mich auch nicht. Aber ich habe gelesen, wie sie endet. Und so wie sie endet und was da passiert, da dachte ich mir schon, holla die Waldfee, ist das vielleicht nicht einfach eine echt fatale und echt miese Message, die sie da übermitteln?
Ja.
Okay.
Genau, also ich kann jetzt nicht so viel darüber erzählen, weil sonst echt Spoiler wären. Aber da passieren Dinge, wo man sich echt fragt, machen wir es kurz. Ich kann tatsächlich zumindest sagen, dass es sich immer noch um eine 16-Jährige dreht, die ganz, ganz viel Sex hat, komischerweise. Und Dinge in dieser Serie und in dieser Staffel vor allen Dingen tut, die sich nicht gehören.
Gut, ist schon länger her, als du 16 warst, oder?
Ja.
Wie 20 Jahre. Also bitte.
Ich war immer brav. So. Aber zumindest gibt es einen lustigen Cameo, den will ich hier auch nicht verraten, aber der hat mir gefallen.
Gut, bist du durch?
Ich bin fertig, ja. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder bessere Serien gucken.
Okay, dann würde ich mich mal einfach bei To Binge oder Not To Binge reinstürzen. Ich möchte euch eine Serie empfehlen, die heißt Pretend It's a City. Und ja, die Handlungsbeschreibung ist relativ simpel. Ich würde sagen, es ist eine Interviewreihe. Und es geht einfach darum, dass unser allseits beliebter Lieblingsregisseur Martin Scorsese die New Yorker Schriftstellerin und Journalistin Fran Lebowitz interviewt. 7 Folgen, à 30 Minuten, erzählt diese Fran Lebowitz halt, was sie von Themen wie Sport oder New York an sich oder Haushalt hält. Und halt mich für verrückt, aber ich habe selten etwas so Kurzweiliges und Vergnügliches gesehen wie diese Interviews, die relativ kurzweilig sind, die schön geschnitten sind. Also man sieht ganz oft auch Interviews mit Fran Lebowitz von anderen Personen. Also zum Beispiel interviewt sie mal Spike Lee oder Alec Baldwin oder Olivia Wilde. Und das klingt alles sehr öde, fad, ist es aber nicht. Es macht wirklich großen Spaß, dieser 70-jährigen Frau dabei zuzuhören, weil die einen ganz wunderbaren, sinnbetrockenen Humor hat. Und genau wie Martin Scorsese saß ich ganz oft vor dieser Serie und konnte mich auch nicht mehr halten vor Lachen. Deswegen klare Empfehlung, Pretend It's a City.
Aber da muss ich tatsächlich mal fragen, was zeichnet sie denn jetzt so besonders aus, dass sie jetzt da interviewt werden?
Also zum einen war sie sehr aktiv in der New Yorker Kunstszene der 70er Jahre. Also sie gehörte auch zur Entourage von Andy Warhol, obwohl sie nicht leiden konnte. Und sie hat halt wenige Bücher geschrieben, aber die waren sehr erfolgreich. Und sie ist eine herausragende Alltagsbeobachterin.
Okay.
Und auch jemand, der offen damit umgeht, dass sie eigentlich jetzt nicht so der Menschenfreund ist. Aber trotz allem hat sie eine unglaubliche Herzlichkeit dabei. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also das Gute an der Serie ist, wenn ihr die ersten 10 Minuten guckt und merkt, was soll der Scheiß, es ist ja total blödsinnig, dann lasst es sein, da kommt auch nichts weiter. Aber wenn ihr in den ersten 10 Minuten schon sagt, Gott, diese Frau ist interessant und auch sehr amüsant, das Ganze, dann bleibt auf jeden Fall am Ball. Ist eine sehr schöne Serie.
Ich könnte noch was hinzufügen, muss aber erst den Thomas fragen, ob es okay ist. Also ich habe mir, nachdem du im letzten abgebinged von Alice in Borderland gesprochen hast,
ja,
hat es, glaube ich, keine 3 Tage gedauert, wo ich sagte, gut, ich schau mal rein. Und habe dann auch die Serie an einem Abend dann zu Ende geguckt.
Ja, hau raus. Ich werde eh noch ein paar Tage brauchen, bis ich sie, glaube ich, geguckt habe.
Okay, okay. Also in Alice in Borderland geht es ja darum, das ist ja so eine Mischung aus Escape Room, Saw, bisschen Teenie-Schmonzette noch mit da drin, dass 3 Jugendliche in Tokio auf eine öffentliche Toilette gehen, sich dort vor der Polizei verstecken und als sie aus dieser Toilette rausgehen, sind scheinbar alle Menschen in Tokio verschwunden und sie müssen Spiele spielen, um Lebenszeit zu gewinnen. Diese sind, haben einmal was mit Nachdenken zu tun, einmal mit Sport, mit Geschick, mit allem Möglichen, also die unterschiedlichsten Spiele und innerhalb dieser Serie lernen sie auch immer wieder neue Leute kennen und blicken ein bisschen dahinter, was überhaupt da los ist, warum sie auf einmal vermeintlich allein in Tokio sind und. Und ich kann nur sagen, mir hat die Serie sehr gut gefallen. Die ersten drei Folgen sind der Oberhammer. Es ist eigentlich schade, dass das es im Endeffekt das Staffelfinale schon oder die beste Szene oder die beste Folge in Staffel 3 dann, oder in Folge 3 schon war. Wirklich großartig. Wir kriegen interessante Spiele zu sehen, welche auch teilweise sehr gut durchdacht sind. Es ist eben nicht so wie bei Saw, dass dann eben schnell da tödliche Fallen aufgebaut werden oder ähnliches. Es hat schon alles irgendwo Hand und Fuß. Und danach flacht die Serie so mit Folge 5 und 6 flacht sie ein bisschen ab, weil dann versucht wird, die Story ein bisschen näher zu erläutern. Dann wird es ein bisschen zu groß, ein bisschen zu asiatisch, wenn man schon so nennen kann, mit viel Pathos, mit teilweise Overacting und ähnlichem. Folge 7 hat mich dann wieder total gecatcht, weil die einfach nur gemein und böse ist. Ja, und das Finale macht auf jeden Fall Bock auf Staffel 2. Also man sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren, ist so ein kleiner Geheimtipp, wie ich finde. Ist gut brutal tatsächlich, gut spannend inszeniert. Teilweise gut oder die meiste Zeit wirklich gute Effekte mit dabei. Und ich habe Bock auf Staffel 2 und kann die wirklich nur jedem nahelegen. Wer allerdings nach der ersten Folge feststellt, okay, das ist mir zu sehr asiatisch, zu sehr overacted oder ähnliches, der kann es dann auch sein lassen. Weil gerade wenn die ersten 2, 3 Folgen nicht gefallen, dann kann man es auch abbrechen an der Stelle.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch als Geheimtipp gilt, weil der war lange Zeit in den Top-Listen, zumindest hier in Deutschland, immer ganz vorne dabei von denen, was geguckt wurde. Das hat mich auch überrascht, weil in der Zeit kam ja Sweet Home als auch Alice in Borderland. Das sind ja beides südkoreanische Serien, die beide synchronisiert worden sind. Das ist auch ungewöhnlich, finde ich, weil das war bisher immer nicht so der Fall. Und Netflix hat scheinbar hier so einen Markt dafür entdeckt.
Okay. Also ich hatte bis zum letzten Abgebinged noch nie davon gehört. Ich bin aber auch kein großer Manga-Fan. Und da wird es wahrscheinlich Leute geben, die da schon mal eher was von gehört haben, die sich da schon mal in die Thematik eingelesen haben und sich dann wahrscheinlich auch gänzlich anders auf diese Serie gefreut haben. Also für mich kam sie überraschend aus dem Nichts und ich bin sehr zufrieden, dass du sie erwähnt hast.
Kurze Zwischenfrage an dich, Thomas, wegen südkoreanischen Serien. Guckst du eigentlich noch Mr. Sunshine?
Okay. Irgendwann wie. nee, ich bin von abgekommen. Irgendwie. Ich muss gestehen, das ist einfacher, wenn man weiß, dass an einem Tag eine neue Folge kommt und sich dann ransetzt und diese guckt, als wenn man 30 Folgen da hat und sich dann einen Tag immer raussucht und sie guckt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie komisch. Aber ich habe es nicht geschafft irgendwie. Ja. Aber ich will irgendwann noch weiter gucken. Ja.
Geh mir jetzt für Wiki an.
Hast du, eins hättest du noch, wo du, glaube ich, zumindest 1, 2 Worte zu sagen könntest, und zwar die Geschichte der Schimpfwörter.
Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Fuck, shit. ja, wie passend. Ich habe mir tatsächlich die Doku-Reihe Die Geschichte der Schimpfwörter auf Netflix angesehen. Nicolas Cage moderiert. Viele haben ja gedacht, der hat irgendwie so 2, 3 Minuten Auftritt, aber nein, der hat wirklich durchgängig moderiert er da und hat auch relativ viel Screentime. Und in 7 oder 6 Folgen, 20, 25 Minuten, werden halt eben einzelne Schimpfwörter halt eben behandelt. Es fängt an mit Fuck und dann gibt es noch Dick, Pussy, Bitch und Damn. Und es kommen zu Wort neben Schauspielern und Komiker und Komikerinnen auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und das ist das wirklich Interessante, weil man erfährt zum Beispiel, wie konnte es passieren, dass aus dem Kosenamen von Richard Dick ein Synonym für Penis wurde. Das ist wirklich ganz interessant. Dagegen sind diese Interviewparts mit diesen Komiker, Komikerinnen leider ein bisschen, ja, irgendwann, sie sagen im Prinzip immer dasselbe, immer so, ja, ich finde Fuck ist lustig. Ja, schön. Das hört man dann 6, 7 Mal. Das hat leider manchmal ein bisschen was Redundantes. Nichtsdestotrotz, Geschichte der Schimpfwörter ist kurzweiliges Dokumentarvergnügen, nenne ich es mal. In der Kategorie beheimatet unnützes Wissen. Kann man sich sehr gut mal so nebenbei angucken, mal hier eine Folge, mal da eine Folge, durchaus empfehlenswert.
Okay, dann hätten wir es, glaube ich, jetzt.
Wikinger!
Gut, genau, dann können wir mal einsteigen bei Vikings.
Ja.
Dum-dum-dum-dum. Möchte mal jemand beschreiben, worum es geht?
Nein.
ja, ist ja bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich die ganzen Staffeln gesehen habe. Ja, also in Vikings, das ist eine kanadisch-irische Fernsehserie, die lose auf den Erzählungen vom Wikinger Ragnar Lodbrok und dessen Söhne eingeht. Es geht darum, wie eben dieser Ragnar Lodbrok vom, ich sag mal, Bauern und Kämpfer sich bis zum Jarl, also bis zum, ja, nennt man das, König eines Dorfes, hocharbeitet und ja, große Bekanntheit durch seine Schlachten, durch seine Eroberung und Ähnliches erzielt. Und später gibt es einen Bruch in der Serie, warum möchte ich an der Stelle noch nicht sagen, aber dann geht es um die Söhne von Ragnar, wie die eben das Leben und das Vermächtnis seines Vaters dann weiter fortführen wollen und Intrigen und Schlachten und Tod und ach, alles mit dabei.
Alles für Valhalla.
Ja.
Ich muss ja gestehen, ich bin damals, als die 2013 erschien, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, wir haben 93 Folgen, A6 Staffeln, die ja dann auch gewachsen sind. Jetzt muss ich kurz drauf gucken, ab Staffel 4. Wir hatten vorher immer so 10 Folgen, jetzt sind es ja dann ab Staffel 4 waren es dann 20 Folgen, was auch mit einer Budgetaufstockung inne hatte, weil halt das auch mehr auf Länder verteilt wurde beispielsweise, also mehr Menschen das einfach gesehen haben.
Ja, man muss vielleicht auch dazu erwähnen, dass sie ab Staffel 4 die Staffeln auch zweigeteilt haben.
Ja. Genau.
Also man kann auch durchaus sagen, dass jetzt die 10 Folgen, also der zweite Teil von Staffel 6, man könnte auch sagen, es ist Staffel 7.
Oder 9, 10.
Ja. 10?
Egal.
Ja. Verwirrt mich nicht.
Ich war ganz überrascht damals, weil das war ja eine Serie vom History Channel.
Und ja, ganz ehrlich, History Channel, ich meine, es ist ein US-Sender. Und ich verbinde mit History Channel immer irgendwelche komischen Dokumentationen über die Frage, stammen wir von Außerirdischen ab oder so. Aber nicht
stammen wir von Ragnar ab.
Das sowieso, ja.
Genau, also die haben da wirklich Geld damals in die Hand genommen, 40 Millionen US-Dollar für die erste Staffel. Ich finde, das sieht man der ersten Staffel zumindest an manchen Stellen auch an, nicht immer. Genau, aber ich bin da direkt damals eingestiegen, weil ich mag Wikinger. Ich mag Dinge, die cool sind, okay. Genau, also ich mag Wikinger, bin da damals direkt eingestiegen und habe sie seitdem her immer sehr, sehr gerne verfolgt. Übrigens, die deutschsprachige Erstausstrahlung war am 21. Juni 2013 und jetzt kommt auf lovefilm.de.
Aber lovefilm.de wurde doch dann
irgendwann... Das habe ich ja ganz vergessen, dass es das gab.
Aber das wurde doch dann zu Amazon Prime, ne?
Amazon ja, genau.
Hat das gekauft und hat das... Ja, okay. Übrigens, was mich interessieren würde, weil du hast es ja von uns allen dreien am ehesten geguckt und ja. Es gab ja früher eine andere Synchronfassung. Es wurde ja nach Staffel 2 wurden ja die Sprecher ausgetauscht und komplett auch nochmal die alten zwei Staffeln neu synchronisiert. Hast du das davon mal mitbekommen? War die alte Synchronfassung wirklich so schlecht oder?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es immer im O-Ton geguckt.
Ach, du kleiner Angeber.
Deswegen weiß ich das nicht. Also ich habe erst die letzten Staffeln, weil ich das halt mit meiner Frau dann geguckt habe, die habe ich dann auf Deutsch geguckt, aber deswegen kann ich dir da nicht so viel zu sagen. Okay. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gewusst. Müsst ihr nochmal reingucken.
Ja, also ich habe noch nicht richtig recherchiert, aber du kannst halt eben bei Amazon, wo jetzt die finale Staffel erschienen ist und im Gegensatz zu früher auch wirklich alle Folgen auf einmal, kannst du halt wirklich nur die neue Fassung hören.
Ah ja, spannend. Genau, also Schöpfer der Serie ist Michael Hirst. Den kannte man davor vor allen Dingen auch schon durch so historische Serien, die Tudors beispielsweise oder Camelot. Gut, Camelot kennt, glaube ich, kein Schwein mehr heute. Und hatte sich dann an Vikings rangemacht. Und ich glaube, History Channel hat selbst nicht gedacht, was für ein Erfolg die Serie haben wird.
Das ist wahr. Travis Fimmel, der ja Ragnar spielt, sollte ursprünglich am Ende der ersten Staffel halt sterben. Mhm. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, als die Serie lief, ey, warte mal, das ist ja sehr erfolgreich. Lass uns das mal statt einer Miniserie zu einer normalen Serie ausbauen, sodass dann nachgedreht werden musste. Das finde ich auch ganz spannend. Also wenn es nicht so erfolgreich gewesen wäre, wäre Vikings wirklich nach 9 Folgen beendet gewesen. Oder nach 8, glaube ich.
Und Fun Fact, Torvi, die ihr alle kennt, ne? Wird gespielt von Georgia Hurst. Das ist die Tochter.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es die Tochter ist oder nicht.
Ja, ja ist sie.
Tochter, ich habe eine Szene da hingeschrieben, da kommst du nackt aus einer Hütte. Viel Spaß.
Sie war auch für eine Frau in der Serie relativ selten nackt. Oder auch gar nicht, glaube ich sogar.
Doch, ich glaube, der erste Auftritt von Torvi war doch, wie sie nackt aus Flokis Hütte kommt.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ich nehme alles zurück.
Was ja besonders ist an der Arbeit von Michael Hirst, der hat ja die Serie produziert und vor allem, er hat wirklich zu jeder Folge das Drehbuch geschrieben und das ist, glaube ich, selten. Ich habe es doch nicht miterlebt, dass eine Serie, die so langlebig ist und so viele Folgen hat, dass wirklich immer nur ein Mann den Hauptcredit hat als Drehbuchautor.
Das ist auch echt viel Arbeit.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen.
Aber ich glaube, der Michael Hirst ist ja eh so ein Historienfreak.
Ja.
Ich meine, da kommen wir später noch zu, es gibt ja, soll ja ein Spin-off geben und dann arbeitet er jetzt auch noch über eine Serie über die Pest in London. Ja, also ich glaube, der ist da wirklich, das ist so sein Wohlfühlgebiet, glaube ich.
Ja, 1906 wird das, ja. Also das mit der Pest.
Ja.
Bevor wir in den Spoiler-Part reinkommen, ich glaube, wir tänzeln so ein bisschen rum.
Ja.
Wollen wir einfach mal sagen, was so die Serie insgesamt auszeichnet und für wen sie zu empfehlen ist und dann direkt mal einsteigen in den Spoiler-Bereich? Ich glaube, das macht Sinn.
Ja, ich fange mal an. Also was die Serie für mich auszeichnet, ist, dass sie unglaublich authentisch wirkt, dass sie schon auch wirkt, dass sie versuchen, das Ganze realistisch anzugehen. Es gibt zwar immer wieder Visionen, die so ins Übernatürliche reingehen, vor allem in der finalen Staffel, aber das ist nie wirklich echt. Das sind alles, wie gesagt, nur Visionen oder irgendwelche Hirngespinste. Das gefällt mir gut. Sie ist stellenweise sehr brutal und sie hat das Gleiche, was auch Game of Thrones hatte, nämlich dieses, man war sich nie so wirklich sicher, deine Lieblingsfigur kann in der letzten Folge noch der Haupteck gewesen sein, in der nächsten Folge ist sie tot.
Kühne, du wolltest, glaube ich, was sagen.
Ja, also ich muss vielleicht erstmal von meiner Odyssee sprechen, was da passiert ist bei mir. Aufgrund von Corona hatte ich viel Zeit und habe am 27.12. angefangen mit der Serie und habe sie 13 Tage später gänzlich beendet, inklusive Staffel 6. Und ich hatte sie vorher gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe immer gedacht, das ist ein simpler Abklatsch eben von Game of Thrones. Und habe es dann aber mal gewagt, mir das mal anzugucken. Und muss sagen, mir hat es insofern ganz gut gefallen, weil sie so, sie ist relativ realitätsnah, sie hat interessante Figuren und was mir bei der Serie von Anfang an komischerweise gefallen hat, ich meine, wir verfolgen die ganze Serie über Leute, die es okay finden, zu vergewaltigen, zu brandschatzen, zu rauben, zu morden. Wir finden es aber nicht schlimm als Zuschauer. Und das hat so eine ganz interessante Faszination in mir ausgelöst, wo ich sagte, warum ist denn das überhaupt so und warum macht mir das überhaupt nichts aus, dass ich gerade im Endeffekt nur, ja, Mördern zusehe und auch mit dem Mitfieber und so bin ich dann erstmal dabei geblieben und sonst kann ich mich nur dem anschließen, was du gesagt hast, also es ist einfach auch gut inszeniert, es ist spannend und es, man merkt auch nicht unbedingt, dass die erste Staffel noch nur 40 Millionen hatte. Selbst dafür fand ich sie relativ hochwertig produziert.
Na, also ich gebe euch recht, authentisch, historisch, an vielen Stellen auch durchaus korrekt. Das sage ich aber in Anführungsstrichen. Das betrifft vor allen Dingen sowas wie Ausstattung, wie die gelebt haben, so Riten und Bräuche beispielsweise. Der Blutadler, der ist richtig krass umgesetzt beispielsweise. Solche Dinge halt alles und auch welche Orte da so eine Rolle spielen, also die Invasion in England, welche Feldzüge es gab und so. Das hat mich immer alles sehr fasziniert, weil ich auch geschichtlich, historisch da gerne mal so ein bisschen reingucke. Man muss aber auch dazu sagen, dass es an vielen Stellen auch völliger Quatsch ist und krasse Zeitsprünge gibt und Figuren hin und her geschoben würden, wie es gerade passt. Ne? Also dass dann Figuren aufeinandertreffen, die aber eigentlich zumindest nach den Belegen, die es bisher gibt und historischen Untersuchungen nie miteinander zu tun hatten. Das ist aber völlig egal, weil die Serie schafft es zumindest, mir das gut zu verkaufen. Ne? Also wenn ich da tatsächlich, ich habe eine gute Ahnung von dieser Welt, von den Figuren und von den Charakteren. Und abseits von Staffel 6, da müssen wir nachher echt drüber sprechen, hatte ich da auch immer richtig, richtig viel Spaß drin. Ich konnte die Figuren auch immer gut verfolgen. Es war immer spannend, brutal. Es gab Schlachten, es gab Eroberungen, es gab Scheitern, noch und nöcher, an vielen, vielen Stellen. Figuren haben sich geändert, gewandelt, Verluste erlitten, sind gewachsen, sind gestorben. Das hatten wir ja auch schon angesprochen. Und was ich immer sehr faszinierend fand, die Serie hat es geschafft, weibliche Figuren sehr, sehr stark in den Vordergrund zu bringen. Mhm. Und da auch nochmal klar gemacht, dass es halt Schildmeide gab bei den Wikingern, die auch durchaus eine relevante Rolle gespielt haben, historisch.
Ich habe ja gelesen, wenn ihr es besser wisst, bitte berichtigt mich gerne auch in den Kommentaren, dass die Serie dafür durchaus kritisiert wurde, dass halt eben die Frauen da durchaus auch zum Schwert greifen und da auch in den Schlachten mitmischen und auch so als Kriegerinnen gezeigt werden. Ein bestes Beispiel ist die von Catherine Winnick gespielte Lagertha. Und während der Produktion der Serie soll wohl irgendwie ein historischer Fund gemacht worden sein, der belegt, dass bei den Wikingern wohl wirklich auch Schildmeide aktiv waren.
Nee, das ist tatsächlich so.
Okay. Ja.
Was mir eben auch an dieser Frauen- oder an den Frauenfiguren generell gut gefallen hat, war, dass das jetzt auch gerade mit den Schildmeiden irgendwie normal war. Also es musste jetzt nicht, es wurde nie vermerkt, so ja, wir nehmen auch Frauen mit, wir sind total toll. Mhm. So, die sind dann einfach mit dem Heer mitgezogen, ohne dass es groß thematisiert wird. Und ich bin kein großer Freund davon, wenn in Filmen dann da immer noch so ein Ausrufezeichen gesetzt werden muss und immer noch mal, hier guck mal, wie toll wir sind und wir bringen ja auch starke Frauenfiguren mit ein. Das macht die Serie relativ natürlich und das da kann ich nur recht geben, Thomas, das hat mir auch ziemlich gut gefallen.
Und die sind auch nie vogelfrei. Das heißt, die müssen sich auch alles erkämpfen. Also richtig erkämpfen an vielen, vielen Stellen. Das sieht man auch nochmal in der 6. Staffel dann auch beispielsweise. Oder halt auch, wie Lagertha immer kämpft. Also richtig hart kämpfen muss um verschiedene Positionen, anders als manche Männer beispielsweise. Auch das wird ja thematisiert, ne? Ansonsten, Ausstattung hatten wir schon gesagt. Ich finde die Musik auch toll. Ich finde den Vorspann auch super. Bis auf Staffel 6, da haben sie den jetzt geändert gehabt. Den fand ich blöd.
Ja, wirklich?
Naja, der ist anders.
Den fand ich nicht gut.
Okay.
Genau, und ansonsten, vor allen Dingen, das haben wir noch nicht angesprochen, die Darstellerinnen und Darsteller sind alle top, finde ich. Die machen einen fantastischen Job.
Und das Schöne ist auch, schon wenn ich da reinfahre, dass ich bis auf 2 oder 3 keinen wirklich gekannt habe.
Ja,
und das macht das auch viel aus. Also so ein Travis Fillmore, eine Catherine Winnick oder ein Clive Standen, die kannte ich vorher nicht. Die habe ich vielleicht in irgendeinem Film oder Serie mal hinten in der Ecke stehen sehen. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man so unbekannte Gesichter hat.
Da haben wir an der Stelle nur den Alex Hoeg Andersson, den Darsteller von Iva, nochmal erwähnen, der ja einen unglaublichen Job von Anfang an macht.
Ja. Da haben manche, also, glaube ich, auch ihre Karriere mehr oder weniger so gestartet und sind durchgestartet auch mit der Serie. Ja. Also wirklich toll gemacht, ja.
Ich muss ja sagen, das habe ich mir jetzt angelesen, dieser Alex Hoeg Andersson ist ja Skandinavier und ist mit dem Quistek-Darsteller Marco Ilso sehr gut befreundet. Und die beiden da haben wohl vor 2, 3 Jahren eine Mockumentary gedreht, wo es um Andersen geht, dessen Leben sich halt nach Vikings so ändert, dass er zum Arschloch wird. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt und er ist in Deutschland nicht erschienen, aber es klingt interessant.
Ja, ich fand es eigentlich relativ interessant, dass später dann für die Söhne fast, es sind, glaube ich, 3 skandinavische Darsteller gewesen und selbst der 4. war ja sehr, sehr unbekannt vorher. Also eigentlich immer wieder neue Gesichter.
Ja.
Und ich möchte nochmal sagen, dass Floki nicht nur eine der besten Figuren der Serie ist, auch wenn wir dann Staffel 6 was anderes nochmal haben, aber auch der Schauspieler, um das auch nochmal zu bekräftigen, wie stark diese Rollen auch sind, ne? Der Gustav Skarsgård, der ist auch fantastisch einfach. Also die spielen ja nicht einfach nur ihre Rollen dann so runter, sondern geben diese Persönlichkeiten, die sie haben, sei es nun verrückt oder auch einfach zweifelnd oder sonstiges, wirklich hervorragend einfach mit rein. Und deswegen auch nochmal Iva, ne? Dieser Hass, den Iva auch in sich hat, ne? Den hat der Darsteller ja auch immer hervorragend transportiert.
Ja, aber du merkst es auch bei Travis Fimmel. Nicht, dass man das F mit einem P verwechselt.
Die Geschichte der Schimpfwörter, sage ich dann.
dieses Suffisante, was er hatte und was ja auch die Figur Ragnar eben ausgezeichnet hatte, du hast es wirklich gesehen, dass er durch kleine Änderungen der Augenpartien, durch ein leichtes Grinsen oder sowas, konntest du als Zuschauer immer sehen, was er gerade denkt. Und ich habe nicht mit so guten Schauspielern oder mit so guten schauspielerischen Leistungen gerechnet, als ich mit Vikings angefangen habe, muss ich zugeben.
Ging mir auch so.
Also ich habe es in erster Linie angefangen, weil Schlachten und Blut und ne? alles, was Kühne
egal.
Mag.
Egal. Darsteller, egal. Hauptsache Blut und Gewalt. Gut, habt ihr noch was?
Schon, aber das Problem ist, wie du schon gesagt hast, wir tänzen so um den Spoiler-Part rum. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zum Spoiler-Part kommen, wo wir dann die richtig harten Geschütze rausholen.
Gut, dann sei hier offiziell der Spoiler-Part eröffnet.
Yay! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil natürlich brennt es mir unter den Fingernägeln, über Staffel 6 zu reden, also die zweite Hälfte zumindest. Aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, die davor passieren, die auch echt heftig sind, jetzt im Guten oder Schlechten. Und ich fange mal direkt an mit Staffel 4, Folge 15, nämlich als Ragnar Lodbrok stirbt.
Fand ich eine gute Entscheidung.
Danke, ich nämlich auch. Ich mochte Ragnar, aber ich hatte schon so in der vierten Staffel das Gefühl, irgendwie gibt es mittlerweile echt Figuren, die ich interessanter finde.
Ein ganz, ganz großes Problem dieser Serie ist weiter oder ist einfach die Einschätzung von Zeit. In meinen Augen wurde nicht richtig rüber transportiert, wie weit zum Beispiel Entfernungen sind, also wie lange die irgendwo hinsegeln, wie lange die irgendwo hinwandern.
Da habe ich ein gutes Beispiel gleich.
Und es gibt eben auch die Zeitsprungproblematik, wenn Ragnar auf einmal verschwindet. Er ist ja dann, glaube ich, 15 Jahre weg, 20 Jahre oder so ähnliches, wenn seine Söhne dann schon erwachsen sind. Und ab dem Moment war auch einfach die Geschichte von ihm auserzählt. Du hast gemerkt in der vierten Staffel oder im zweiten Teil der vierten Staffel, dass die so gar nicht mehr wussten, was sie denn mit dem machen sollten. Der ist irgendwie so ein bisschen rumgelaufen, wie so, ja, als wüsste er nicht, wo er hin soll. Und ich fand die Entscheidung wirklich gut, weil, wie du schon sagtest, der Fokus rückte auf andere Figuren, die gänzlich interessanter waren, die näher an der Story dran waren. Und durch den Zeitsprung war Ragnar einfach raus. Das war nicht mehr notwendig. Und deswegen fand ich es mutig, aber auch ziemlich cool eigentlich, dass eben Ragnar stirbt. So mitten in der Serie.
Ja. Zwei Dinge dazu. Für mich war es leider keine Überraschung. Weil ich kannte die Sage rund um Ragnar Lodbrok schon und wie er halt stirbt und hatte es eigentlich immer die ganze Zeit schon erwartet gehabt. Das ist ja eigentlich auch eine Sagenfigur, die ist historisch ja nicht so konkret belegt tatsächlich. Abseits, also außer die Söhne nachher, die es dann gibt, die sind tatsächlich an vielen Stellen historisch belegt und berufen sich alle darauf, dass die Söhne von Ragnar Lodbrok sind, ne, der Sagenfigur. Also irgendwo wird ja auch ein historischer Kern dann wahrscheinlich da existieren. Und das zweite ist Zeit und Entfernung. Und ich habe da ein gutes Beispiel aus der Staffel 6, das mir echt extrem aufgefallen ist. Weil Ivar kriegt ja voll eins auf die Fresse in der einen Situation, bevor er dann entkommt aus Kiew. Ihr erinnert euch vielleicht.
Ja.
Und sieht er dann total gescholten aus. Und flieht nach Novgorod zu dem Bruder und zu der Armee.
Ja.
Jetzt ratet mal, wie lange braucht man da hin?
Mit Kutsche? Ein Monat?
Ich würde so mehr als
einen Monat? Also es sind tatsächlich 2 bis 3 Wochen.
Okay.
In jeweiligen Tempo, weil das sind 1000 Kilometer. Also es ist jetzt nicht um die Ecke. Ne? Und mit Kutschenwagen braucht man vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und bis dahin sind alle Wunden verheilt, zum größten Teil. Also das war so ein großes Problem, was ich auch hatte, dass sie da so hin und her gesprungen sind und Ivar immer noch aussah, als wenn er gerade frisch verprügelt worden ist. Es sei denn, die haben die Wunden jeden Morgen wieder aufgemacht. Das kann natürlich sein.
Und gleichzeitig ist es 5:30 zur Zeit.
Zack. Und gleichzeitig halt auch der Sprung von Kiew nach Norwegen. Das dauert Asbach-Uhr, das ist richtig lange einfach. Ne? Auf der anderen Seite natürlich der Weg von Dänemark oder Norwegen oder wo immer Kattegat halt liegt, das ist ja nie so richtig beschrieben, nach Island, das dauert schon lange, nach Grönland dauert auch noch lange, aber dann nach Nova Scotia, wo das ja dann nachher spielt, das ist gar nicht mehr so lange dann.
Also ich weiß, dank des Spiels Assassin's Creed Valhalla, da wird nämlich gesagt, dass die von Norwegen aufbrechen und ungefähr eine Woche brauchen, bis sie in England sind.
Mhm, genau, das kommt auch ungefähr hin.
Okay.
Ja, also das so ein bisschen dazu. Ansonsten fand ich es auch mega mutig, das so zu tun. Und dieser Sprung hat nochmal geholfen, dass Ragnar dann ja so zurückkommt und seine Söhne begrüßt, die sind plötzlich erwachsen. Die werden auch hervorragend gut eingeführt, muss ich gestehen. Und dann gleichzeitig dann wieder starten. Übrigens, um noch was anderes anzusprechen, mir gefiel die Serie immer am besten, wenn es aus Kattegat rausging. Wenn es nach England ging, gegen Wessex beispielsweise, Sachsen töten. Wenn es nach Paris geht, wenn es nach Spanien geht beispielsweise. Ja. Außer die Island-Eskapaden, die fand ich langweilig.
Ja, das ist so... So ein bisschen das Problem, Kattegat wird immer so als das große Epizentrum, aber es ist wie bei der Serie Netflix-Serie Barbaren, das ist irgendwie dieses eine Dorf und man fragt sich, warum ist das so wichtig? Das sind gefühlt drei Holzhütten und ein Steg.
Ja? Ich muss auch sagen, also ich fand es cool, wenn die Wikinger aus Kattegat rausgegangen sind. Was mir aber so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat, ist immer, wenn Sachen thematisiert worden sind, wo die Wikinger eben nicht mehr zugegen sind. Weil, und das ist ein zweites großes Manko an der Serie, die haben echt viel, was komplett unnötig ist. Was auch, manche Sachen werden später noch aufgegriffen, aber es gibt einfach Storystränge, die sind gänzlich unwichtig im Verlauf dieser Serie und die werden stellenweise sehr, sehr hochgetragen.
Hast du da ein Beispiel?
Zum Beispiel, wenn in der, ist es in Staffel 2 oder in Staffel 3, wenn der, wenn Alfred, der zukünftige König von England, nach Rom geht. Da gibt es mehrere Szenen und mehrere Passagen, wie er in Rom ist, wie er den Bischof trifft und ähnliches. Und das wird später nur dann wieder aufgegriffen, weil die sagen, ja, du sollst König werden, weil du in Rom warst. Warum, wieso, weshalb? Vollkommen egal.
Ich glaube, also ich glaube, es ist ein valider Kritikpunkt, aber ich glaube, dass der...
Ich habe noch mehr Beispiele, ja, also ich kann euch damit tothauen. Nein.
aber ich glaube, warum mir das nicht so aufgefallen ist, ich habe es halt nicht gebinged. Ja, vielleicht liegt es einfach daran. Also ich habe jetzt die letzte Staffel, also den zweiten Teil der sechsten Staffel halt gebinged, innerhalb von 3-4 Tagen halt durchgeguckt. Und davor habe ich die Serie, auch wenn alle Folgen schon verfügbar waren, halt eher so peu à peu geguckt. Und vor allem die fünfte Staffel wirklich einmal pro Woche eine neue Folge. Und ich glaube, wenn man das so guckt, fällt das nicht auf. Aber wie gesagt, das ist ein valider Kritikpunkt.
Ja, also es gibt zum Beispiel auch den Fall in Paris, wo dann alles um den Thronherren in Paris erklärt wird, was auch vollkommen egal ist. Also es bringt einfach nichts, es bringt dich überhaupt nicht weiter. Aber du hast recht, also ich habe auch festgestellt dabei, es gibt einfach Serien, die sind gut zu bingen, wo man wirklich viele Folgen hintereinander gucken kann, wo es auch wirklich Spaß macht. Und zugegeben, Vikings gehört nicht dazu. Damit will ich die Serie nicht schlecht reden, aber eine Staffel Vikings am Tag zu gucken, sorgt nicht unbedingt dafür, dass die Serie einem besser gefällt, sondern es fliegt dann so ein bisschen an einem vorbei. Man kann sich mit vielen Konflikten gar nicht so gut auseinandersetzen. Und ich finde tatsächlich, dass Vikings zum Beispiel eine Serie wäre, wenn du dir da 2-3 Folgen am Tag oder in der Woche anguckst, reicht das aus und dann wirst du auch viel mehr Spaß damit haben, glaube ich.
Ja. Was mir immer sehr gefallen hat, nochmal was Positives, ich habe nochmal ein, zwei negative Dinge nachher, waren die Schlachten. Man kennt das so aus historischen Filmen oder sonstigen. Da gibt es dann Armee A und Armee B. Die gucken sich an, finden sich lustig und hauen sich auf die Fresse. Ohne jegliche Strategie, ohne einzelne Dinge, dass die quasi sich formieren und dann losmarschieren oder sonstiges. Und das macht halt Vikings von Anfang an anders. Da gibt es einen Schildwall, da sieht man tatsächlich die einzelnen Taktiken und Strategien der Wikinger, wie sie halt dann kämpfen, bis auf letzte Schlacht irgendwie in Staffel 6. Da gibt es mehr Fallen als alles andere. Aber man sieht das sehr, sehr, sehr gut quasi. Und auch wie die Sachsen sich dann darauf einstellen und versuchen dagegen anzugehen und aber immer wieder ausgelotet werden, weil sie halt auch dann vielleicht mit der Brutalität oder mit der Offenheit, weil die tragen ja auch keine richtigen krassen Rüstungen. Ne? Die haben ihr Schwert, ihr Schild und meistens haben die noch nicht mal ein Schwert, eigentlich mehr Speere und sonstiges. Und dann,
Äxte.
Oder Äxte, genau, und hauen sich dann richtig auf die Fresse. Aber immer halt, dass sie sich zwischendurch zurückziehen, einen neuen Schildwall aufmachen und dann wieder vorgehen. Und das fand ich, das hat man vorher noch nie so in der Form gesehen, so stark.
Es wird einfach sehr, sehr gut thematisiert, wie die sich auch an die einzelnen Umgebungen anpassen. Mhm. So die fahren, also eines der besten Beispiele, finde ich, ist die in Staffel 3, die Schlacht um Paris, die wirklich die ist grandios
top. Die ist. Die ist top, die ist super.
Die fahren nach Paris, die gucken sich das an, die haben Paris vorher noch nie gesehen, die wissen nicht, auf was sie sich einstellen müssen, stellen fest, oh, Paris ist noch eine Insel und um Paris ist eine Mauer. So, und dann entwerfen die ja noch diese Türme, die sie an die Boote dran binden, um über Leitertürme, über die Mauer drüber zu kommen und ähnliches. Und du kriegst in vielen Filmen oder auch in vielen Serien, du kriegst einfach das Endresultat, als ob die vorher Bescheid wissen. Ja. So, ja, wir müssen da hin und da ist eine Mauer und da bringen wir einfach alles mit. Und hier wird einfach mal gezeigt, nee, die müssen sich auf einzelne Situationen einstellen, die müssen eventuell umplanen. Und was ich richtig gut fand, war, obwohl ja eben die Vikings ja, so ich sag mal, die Hauptprotagonisten sind, die kriegen richtig oft auf die Fresse.
Ja.
Das funktioniert richtig oft nicht, was die sich so vorstellen.
Übrigens, die Schlacht um Paris hat tatsächlich so stattgefunden. Und auch Rollos Figur hat so existiert und hat die Normandie gegründet.
Ey, ganz ehrlich, das ist für mich eine der... Ich habe Rollo immer total gemocht. Und dann wird er halt in der fünften Staffel zur Nebenfigur degradiert, sei es drum. Und dann nach der Hälfte der fünften Staffel ist er weg.
Ja, aber das hat er halt auch in echt gemacht. Das tut mir ja leid. Aber ich kann das total nachvollziehen, weil mir hat Rollo immer gefallen und ich bin auch mehr, wir hatten es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, mehr Team Rollo als Team Ragnar. Ja. Rollo war immer irgendwie die coole Socke. Und da gibt es ja dann auch immer mehr so die Verbindung auch mit Björn, ne? Dass die beiden auch eher zueinander stehen als dann Ragnar beispielsweise.
Ja.
Und dann wird so Rollo, kommt dann nochmal zurück, weil Kattegat Hilfe braucht. Dann schickt er so seine Armbrustschützen mal vorbei, seine coolen Dudes, und dann haut er wieder ab. Und das war das letzte Mal, dass wir halt Rollo sehen, und das war echt schade.
Ja, wobei ich dann sagen muss, dann lieber so auf Wiedersehen und dann weg, als halt eben ein anderer Fanliebling, den sie dann irgendwie in den letzten zwei Folgen der Serie nochmal auftauchen lassen, dank Gevatter Zufall.
Habe ich übrigens auch nicht verstanden. Aber wollen wir das vielleicht thematisieren, wenn wir explizit auf die sechste Staffel eingehen?
Ja. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über Lagertha reden.
Ja, gerne.
Ich fand nämlich, dass so spätestens ab der Ende zweiten Staffel fand ich die so stark, dass mir fast schon auch Ragnar vollkommen egal wurde.
Das stimmt, ja.
Weil die war zum einen von Catherine Winnick unglaublich gut gespielt und vor allem sie schafft es sehr gut, diese Balance zu halten aus, aus tougher Kriegerin und halt eben auch Frau. Also, so blöd es jetzt klingt. Versteht, was ich meine? Also, dieses Fürsorgliche und gleichzeitig auch Kriegerische. Und die hatte wirklich auch ein paar richtig tolle Szenen. Und ich habe diese Szene gefeiert, wo sie die Ex-Frau ihres Mannes, also er geht ja ein paar Mal fremd, ne? Also, die meisten seiner Söhne sind ja gar nicht von Lagertha.
Nee, von der
Wie heißt sie mal? Aslaug oder so ähnlich hieß die.
Ja, Aslaug.
Aslaug, ja. Wo sie die umbringt. Das war so ein richtiger, cooler Move.
Ich finde, Lagertha bekommt auch mit die besten Folgen für ihr Ende, finde ich zumindest.
Ja, wobei, da muss ich sagen, ich fand es ein bisschen schwach. Am Ende verhält sie sich etwas seltsam, muss ich sagen. Und zum Thema Zeitsprung, sie haben versucht, sie auf alt zu schminken. Das Ergebnis ist aber eher so sieben.
Das haben die bei keinem geschafft.
Ja, genau.
Das haben die, also da muss ich wirklich sagen, da hatten sie wirklich die, wenn man überlegt, wie viele Jahre da ins Land gezogen sind, vom Make-up her, dass die Leute alt aussahen, das haben sie nicht hingekriegt.
Die war schon ziemlich hot für ihr Alter nachher.
Ja.
Nee, aber bei Lagertha, wie gesagt, ich finde ihr Ende sehr gut gewählt, weil sie zweifelt ja dann mit sich selber und will eigentlich ihr Schwert ja begraben, muss es dann aber nochmal rausholen und nochmal ein letztes Gefecht führen. Und ich fand, das passte eigentlich zu ihrem Charakter arg. Und gut, ihr Ende selbst ist natürlich dann, das ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, also pass auf, also dieser Kampf gegen diesen Berserker, das meine ich nicht. Ich meine halt, sie ist verletzt und dann reitet sie weg.
Genau, das finde ich halt auch blöd. Das ist ein blöder Abschluss, ja. Aber sonst alles, was davor gezeigt wurde, war nochmal richtig stark.
Ja. Glaubt ihr, also gerade wo wir auch den Tod von Lagertha so ein bisschen thematisieren, ich sehe es ein bisschen anders als ihr mit diesen Einschüben vom ganzen Okkulten. Und der Seher ging mir zum Beispiel relativ häufig auf den Sack.
Mir auch. Der war mir völlig egal.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die manche Personen oder manche Dinge in der Serie nur so gemacht haben, weil das irgendwann in Staffel 1 mal gesagt worden ist. Und die jetzt irgendwie zusehen mussten, der Seher, der hat immer recht. dann müssen wir das jetzt irgendwie so drehen, dass es passt.
Das kann durchaus
sein. Also das ist mir gerade bei Lagertas Tod eben, ja.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, ganz viel Elend hätte einfach bei Vikings vermieden werden können, wenn sie sich statt einem sehr guten Psychiater oder Psychologen geholt hätten.
Was mir auch immer auf den Keks ging, weil du jetzt gerade das Okkulte nochmal ansprichst, mir war es nachher irgendwann einfach egal. Also der Seher ist dann immer wieder aufgetaucht, ist dann später getötet worden, ist trotzdem wieder aufgetaucht. Geschenkt, war mir auch egal. Was mir aber nicht egal war, war vor allen Dingen zum Anfang dieser ständige Kampf zwischen Christentum und Heidentum. Gerade mit dem Priester in der ersten Staffel beispielsweise, den Ragnar ja lange nachgetrauert hat.
Aber das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört, weil ich mir das auch tatsächlich so vorstellen kann.
Ja.
Also ich glaube wirklich, dass es gab Glaubenskriege, da werde ich hier keinem irgendwas Neues sagen. Und ich glaube auch, wenn man sich sehr auf seinen Glauben beruft, dass man dafür auch in den Krieg zieht. Und das fand ich eigentlich sogar noch ganz gut gewählt, eben auch den Tod von dem Aethelstan, dass er eben ja nur stirbt, weil Floki sagt, nein, er glaubt an andere Götter und das kann ich nicht akzeptieren.
Also ich muss auch sagen, dass dieser Glaubenstrick nächstes Mal fand ich wirklich auch sehr interessant. Ich finde, der zerfaserte mit der Zeit ein bisschen. Aber gerade so in den ersten zwei Staffeln fand ich, war das mit einer der Gründe, warum ich das gerne geguckt habe tatsächlich.
Ja, der zerfaserte eben mit dem Tod von Aethelstan. Mhm. Ab dem Moment war es relativ egal, weil ja dann auch alle Leute sich locker flockig immer neu zu neuen Göttern dann berufen haben.
Ich bin jetzt Buddhist. Und
ja, es ist ja auch später mit dem anderen, wie hieß er denn noch? Mit dem Bischof Haymond, der ja auch immer an seinen Gott glaubt, aber dann kämpft er dann doch für die Götter, weil er gerade bei den Wikingern ist, aber später ist er dann doch wieder Christ. Oder die Söhne oder die Leute, die sich dann taufen lassen, aber dann später doch wieder auf die anderen Götter. Also,
oder das Ende von Quitzag.
Oh. Ja, Staffel 6 eben, ne?
Aber Quitzag ist ein guter Punkt. Wir sollten vielleicht mal über die Ragnar-Söhne reden.
Ja. Ich möchte über Ivar reden.
Ivar ist top.
Ich wollte eigentlich mit dem Ältesten anfangen, nämlich mit Björn Eisenseite.
Oder wenn ich ihn auch nenne, Björn Coolseite.
Ja, er heißt Eisenseite. gespielt von Alexander Ludwig. Den kannte ich vorher aus so einer komischen Fantasy-Verfilmung für Kinder. Und er war wohl auch ein Bösewicht in irgendeinem Tribute von Panem-Film, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau welchen.
Ich glaube im ersten.
Okay, im ersten. Und ich muss sagen, der Junge bringt's. Also ich habe ihn jetzt letztes Jahr auch in Bad Boys for Life gesehen. Da hat er mir auch ganz gut gefallen. Irgendwie hat er es geschafft, so nach und nach die Serie an sich zu nehmen, aber ohne sie an sich zu reißen. Also das war auch so irgendwann auch eine der Figuren, wo ich sage, ist mir doch egal, was der olle Ragnar macht. Ich will wissen, was sein Sohn und seine Ex-Frau tun.
Der hat ja auch so eine krasse Präsenz einfach.
Ja.
Klar, Ragnar ist ja irgendwie gerade in den ersten vier Staffeln ja die Hauptfigur und vielleicht auch das Vorzeigebild der Serie. Aber der ist ein Arsch. Der ist einfach wirklich ein Penner, der Typ. Und
stimmt,
Björn Eisenseite ist einer von denjenigen gewesen, der zumindest das alles mal so ein bisschen hinterfragt hat, der auch so ein bisschen den moralischen Kompass hatte und sagte, nee, lass uns das vielleicht mal nicht nur mit Gewalt machen oder so.
Auch irgendwie so eine gewisse Naivität in sich hatte, die ihn bodenständig machte.
Ja, ganz genau.
Also er hatte so ein paar Attribute von seinem Vater übernommen. Zum einen natürlich das kämpferische Geschick, aber auch diesen Drang zur Erkundung.
Ja, das stimmt. Ja.
Das fand ich auch ganz spannend.
Aber ich mache das auch ständig. Ich laufe ja auch immer ein paar Straßen weiter und dann plündere ich erstmal.
Ja, deine Nachbarn mögen dich, ne?
Der war nicht nur gut gewählt, sondern seine Figur fand ich einfach. Also ich fand sie besser als die Figur von Ragnar, wenn ich ehrlich bin.
Die wird ja auch geil eingeführt, ehrlich gesagt. Also mit dem älteren Björn dann, ne? Weil wir haben ja vorher dann noch den Jungen, das Kind so ein bisschen, wird ja immer zur Seite geschubst und hier, lern doch endlich und mach doch endlich und so. Und dann geht er ja, wie war denn das? Gibt es denn einfach einen Zeitsprung oder geht er raus und kommt irgendwann wieder?
Es gibt einen Zeitsprung.
Es gibt einen Zeitsprung.
Er fährt mit Lagertha und der Kutsche weg.
Genau.
Und später sehen wir dann Lagertha in dem neuen Ort, wo sie dann auch mit ihrem neuen Ehemann, der sie ja auch verprügelt, zu sehen ist und dann taucht er auf.
Genau. Und richtig cool wird er dann, wenn er so auf eigene Faust in die Natur geht, ne?
Das klingt jetzt so, als wäre er so ein kleiner
Bear Grylls.
Nein, weil was tötet er dann nochmal? Ein Wolf oder ein Bär?
Ein Bär.
Bär, ne? Und dann fand ich ihn geil.
Ja, und ich muss auch sagen, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wenn wir gleich über Staffel 6 reden oder die zweite Hälfte davon. In der zweiten Folge des zweiten Teils der sechsten Staffel, meine Fresse, da stirbt er ja. Und für mich war das wirklich so eigentlich der Endpunkt der Serie.
Mhm. Ja.
Das stimmt, ja. Gut. Man hätte Schluss machen können, ja.
Ja. Da habe ich. Ich sehe die ganze sechste Staffel oder zumindest den zweiten Teil der sechsten Staffel einfach nur als Epilog. Also hätte man sich schenken können.
Dazu gleich mehr. Jetzt, Kühne, glaube ich, ist die große Zeit gekommen, die anderen Ragnar-Söhne zu besprechen, mal kurz. Und ich
zähl mal alle vier auf.
Alle vier? Oh Gott, ich versuch's mal. Oh, Iva, Quistek, Übbe.
Quitzak.
Was?
Quitzak.
Ja, der wird auf Deutsch Quitzak ausgesprochen. Wenn man mal rumguckt, wie das geschrieben wird, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist.
Nee, ich habe es auch gerade vor mir und ich kann es nicht lesen.
Also pass auf. Ivan, ja, Hubert, Siggi und Übbe. So. Ja. Na, also Iva, Quistek oder wie immer er heißen mag, Sigurd und Übbe. Sigurd ist, naja.
Schnell weg.
Schnell weg, dank Iva. Aber deswegen würde ich sagen, über Sigurd müssen wir gar nicht reden, aber über Iva auf jeden Fall.
Iva ist so der perfekte Bösewicht, den man irgendwie lieb hat.
Du hattest ihn lieb?
Ja, ich weiß nicht. Er ist halt ein Außenseiter. Er ist Iva der Knochenlose. Ne? Er hat halt eine Krankheit. Übrigens wird tatsächlich darüber gerätselt, ob die reale Figur Iva der Knochenlose, die scheinbar wirklich existiert hat, die Glasknochenkrankheit hatte.
Das hatte ich auch überlegt.
Und deswegen in der Serie auch das mit den blauen Augen, ja.
Er wird ja geboren und dann werden ja kurz die Beinchen von dem Baby gezeigt und dann sind die ja schon deformiert. Und ich hatte das aber dann im Laufe der Serie dann auch so verstanden, dass er scheinbar die Glasknochenkrankheit hat.
Ja. Soll der
Weil ja
erste,
häufig gesagt wird, ja. Wenn du blaue Augen hast, dann brichst du dir was.
Genau, es soll der erste historisch belegte Fall von der Glasknochenkrankheit
sein. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Nee. Da geht es so ruppig zu, nicht nur in der Schlacht, da würdest du jemand, der eine Glasknochenkrankheit hat, wirklich nicht überleben. Das wäre unmöglich. Von daher, also ich habe auch irgendwo gelesen, dass dieses Knochenlose auch was anderes bedeuten kann, dass er vielleicht gar nicht kein Gebrechen hatte. Ich meine, wir wissen es nicht. Aber Glasknochenkrankheit, wenn ich mir vorstelle, ich habe mal gelesen, dass die Darstellung dieser Krankheit in Unbreakable von M. Night Shyamalan durchaus realistisch ist. Und ich finde, da ist das, was wir in Vikings sehen, dann doch wirklich sehr weit entfernt. Weil du hast es ja dann im ganzen Körper und Iva kann ja eigentlich nur seine Beine nicht bewegen. Und wenn ich mir angucke, was der alles mit seinem Kopf, Oberkörper und Händen da tut, nee.
Aber wie viel der auch kassiert.
Ja, wirklich nicht. Also,
wahrscheinlich hat er immer viel Milch getrunken. Okay, das war jetzt dumm. Was ich an Iva mochte, war halt, dass er ein sympathischer Bösewicht ist. Man weiß, dass er sich halt vom Boden buchstäblich emporkämpfen muss und dass ihn alle verspotten und er quasi eigentlich auch nicht lebensfähig ist, zumindest wie die Figur angelehnt ist, sich aber immer wieder behauptet. Also, allein durch seinen Willen und seinen Hass.
Also ich mag Iva wirklich auch als Figur, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ihn auch nur ansatzweise sympathisch fand. Ich fand den eher teilweise ein bisschen furchterregend.
Ja, also es gibt eine Szene und die trifft 95 oder 99% aller Horrorfilme würden die Szene nicht annähernd so gut treffen wie diese Serie. Als sein Bruder ihn verspottet, also der Sigurd, und er sich zu ihm hinkämpft und später zwei Messer in der Hand hat und sich nur mit den Messern über den Boden nach vorne robbt. Mhm. Der hat diesen irren Gesichtsausdruck dabei. Dieses Grinsen im Gesicht, dieser blanke Hass, der aus den Augen spricht. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, okay, ich habe selten selbst in einem guten Horrorfilm so ein furchteinflößendes Bild gesehen, wie eben dieses Bild, wie er sich da über den Boden robbt. Und das, also da hat er mich gehabt. Das war dann.
Das Problem,
da war ich Iva-Fan.
Das Problem nur mit der Figur ist ja, dass sie quasi in Staffel 6. Mit dieser Reise und mit den Ruß und sonstigen, da geht halt viel verloren. Ne?
Das Ärgerliche ist einfach, dass die, glaube ich, in Staffel 6 alles vergessen haben, was sie mit der Figur vorher gemacht haben.
Ey, ganz ehrlich, sorry, aber wisst ihr, was für mich eine der dümmsten Sachen war in der letzten Staffel? Wirklich das Allerdümmste. Da kehrt Ivan Kattegat zurück. Und das geht dann so, ah, das war aber ganz schön ungezogen, was du hier letztens alles gemacht hast, ne?
Stimmt,
ja, genau. Ja, okay, da tut mir leid. Ja, okay, komm, ist gut.
Das kann doch mal passieren.
Ja, so. Das, ja, und er muss sich nur einmal hinstellen, was sagen und alle finden den auf einmal super. Ja.
Er hat sich als Gott emporgeschoben und Leute öffentlich hinrichten lassen, ne? Unter anderem.
So. Jeder hatte mal einen schlechten Tag, ne?
Ja, kann ja mal passieren, so.
Also, Eva definitiv auch eine Top-Figur. Ich habe auch öfters mal gelesen, dass viele nicht damit einverstanden sind, dass er so das neue, das Maskottchen geworden ist von Vikings statt Ragnar. Ich kann damit gut leben. Ich finde gerade seinen Gottkomplex finde ich furchterregend im positiven Sinne. Aber auch bei der Figur muss ich auch sagen, boah, die letzten 8 Folgen insbesondere ist halt wirklich Epilog, wirklich nur noch, oder Coda, wie man es in der Musik nennt. Aber man hätte es nicht gebraucht. Mhm. Und wenn ihr jetzt nicht noch weiter über die anderen reden wollt, also Ragnar-Söhne, die ich jetzt nicht so interessant finde, rückblickend.
Ich finde Kvitzak voll nervig.
Oh ja.
Schade, dass der nicht gestorben ist. Und ansonsten möchte ich nur von den Figuren noch erwähnen, dass ich König Schönhaar, der hieß übrigens Schönhaar, weil er sich nicht die Haare gewaschen hat, bis er König von ganz Norwegen sein wollte.
Cool, das mache ich jetzt auch.
Das nur mal dazu. Und Floki als Figur fand ich immer hervorragend, weil Floki immer so ein bisschen so den philosophischen Touch hatte und auch so ein bisschen so Kiffer-Mentalität. Das hat mir auch immer sehr gefallen.
Bei Floki muss ich sagen, dass er mich irgendwann genervt hat. Gerade wenn es so um diesen Krieg zwischen ihm und Aethelstan gab, dann Floki so fast schon so in den Wahnsinn abdriftete. Und ich muss auch gestehen, jedes Mal in der Serie, wenn Figuren in den Wahnsinn abdriften, war das immer so der Moment, wo ich dachte so, ah nee.
Ich mag Wahnsinn.
Ja, deswegen bist du auch hier.
Ich fand es sogar eigentlich ganz cool, bis er, wo er so langsam dem Wahnsinn verfallen ist. Ich fand ihn ab dem Moment nervig, wenn er auf Island seine Kommune da aufbauen wollte. Weil das aber auch für mich wieder ein Handlungsstrang war, der auch gänzlich unnötig war. Also das werfe ich der Serie wirklich vor und ich mache sie auch, oder es klingt vielleicht auch negativer von mir, als ich die Serie tatsächlich finde. Diese Verlängerung der Staffeln, dass die auf 20 Folgen gegangen sind, da sind so viele Füllfolgen dabei und so viele genau solche Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, unter anderem Floki in Island.
Ja.
Also, hätte ich persönlich nicht gebraucht.
Wobei, ich bin ja oder war mal so ein kleiner Wrestling-Fan und da spielt ja der Wrestler Edge mit, bürgerlicher Name Adam Copeland, der spielt diesen Plattnase, der mit nach Island geht.
Ach ja, furchtbar.
Und auch wenn ich es nicht so toll finde, wie dem seine Figur sich entwickelt, er hat, finde ich, die schönste Szene oder das schönste Bild der finalen Staffel, nämlich wenn er da so triumphierend und wahnsinnig auf diesem Wahlkadaver hockt.
Ja.
Wobei das Drumherum ist dann auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, was soll das?
Das stimmt. Und können wir da direkt mal in Staffel 6 jetzt einsteigen? Ich muss gestehen, ich fand die erste Hälfte der Staffel 6 noch ganz passabel und ganz okay. Aber in der zweiten Hälfte gibt es so viel, worüber ich gerne haten möchte. Und das fängt mit folgender Figur an, mit Erik der Rote.
Habe ich schon vergessen.
Genau, das ist das Problem. Weil Erik der Rote durchaus eine sehr, sehr interessante Figur ist in der Mythologie, beziehungsweise auch in den historischen belegten Dingen, die es so gab. Weil unter anderem gründete Erik der Rote die Kolonie in in Grönland und benannte Grönland auch nach Grönland. Ja, ist nicht so viel zu sehen davon, ne?
Ja, also die Figur habe ich eh nicht verstanden. Also die war plötzlich da und die hat nichts gemacht und dann...
Genau, das ist ja mein Problem gewesen, ne? Weil ich hatte dann sofort, als denn Erik aufkam, dachte mir, geil, Erik der Rote. Ne? Also mein Geschichtsherz ging dann gleich so, geil, geil, geil. Und dann haben sie halt so eine Scheiße damit gemacht, mit von wegen, oh, er heiratet die Hexe, er wird blind und bla bla bla. Und das ist nur ein Beispiel, wie im Finale damit so Figuren umgegangen wird.
Also wir können erstmal davon reden, was die mit Eva machen, der krankhaft Wahnsinnige, der Leute grundlos töten wollte und der macht einen romantischen Ballonausflug. Also furchtbar schlecht. Und er wird auf einmal lieb und freundet sich mit einem Kind an. Nein, der hat das Kind gefressen in Staffel 5.
Ja, und auch ganz ehrlich, wie das mit den Ruß dann aufgelöst wird, dass dann der Prinz Igor dann halt doch so seinen Thron da besteigen kann. Das ist
wie
so,
schnell das auch geht.
Das ist so absolut antiklimatisch gewesen.
Ja, genau.
Wirklich.
Und auch wie sie dann da einmarschieren mit ihrer Armee und ich dachte dann erst so, oh, jetzt gibt's doch nochmal eine Falle und er hat das vorhergesehen und trickst ihn doch noch aus und sowas. Nein, die Bürger sind alle versteckt und kommen dann raus und feiern ihn und scheinbar hat dann dem, wie heißt denn der Böse nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Oleg hat keinen Bescheid gegeben, ne, sondern der hockte gerade noch, hat Mittagsschlaf gemacht und geht jetzt auf den Balkon raus und denkt so, oh fuck, dann ist jetzt vorbei, ne?
Also, ich muss dazu sagen, die schaffen auch da wieder recht stimmungsvolle, schöne Szenen. Zum Beispiel, wenn Iva mit dem kleinen Igor da flieht und Oleg dann ist dann über dieser komischen Prozession. Das sind schöne Szenen so an sich, aber das Narrativ darum funktioniert halt irgendwie gar nicht.
Genau, funktioniert gar nicht, ja.
Die wirkt einfach wie dran geklatscht.
Ja,
das stimmt. Und du hast es vorhin schon gesagt, es wirkt wie ein Epilog. Ja. Wie cool wäre denn die Serie eigentlich gewesen, wenn du nach Staffel 5 gesagt hättest, die hätten Iva besiegt, der Björn hat seinen Kattegat wieder und alles ist super und die Serie endet damit, dass du Iva auf dem Wagen sitzt, siehst, Ende. Das wäre eigentlich ein richtig schönes Serienende sogar gewesen. Aber was machen sie in Staffel 6? Bringen irgendwie rein, dass Björn König von Norwegen, plötzlich will er es unbedingt werden. Das war nie von die Rede.
Ja. Also, ich muss sagen, ich fand das Ende der 5. Staffel, wenn dann Iva auf diesem Karren sitzt, mit diesem komischen Hut, der mehr aussieht, als wäre er Japaner oder Chinese, hat mich heiß gemacht auf die nächste Staffel, weil ich dachte, da kommt noch was. Und ich muss auch sagen, dass das Ende der ersten Hälfte von Staffel 6
ist gut, ja.
War echt gut. Ja. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, dann hätten sie einfach noch die 2 Folgen hintenher dran klatschen können, mit dem Ende halt wirklich von Björn. Und dann vielleicht noch etablieren können, dass in der Serie halt Iva halt dann auch irgendwie tödlich verwundet wird oder so und gut ist, da wäre ich glücklich mit gewesen. Aber was halt danach folgt ist, wir bekommen halt noch einmal so den großen Auftritt von Björn Eisenseite, der sich halt so mehr tut, als lebendig zum Schlachtfeld schleppt und damit halt eben seine Mann nochmal mobilisiert.
Oh, er hätte noch Freiheit schreien müssen.
Ja, das wäre es auch. Feuer! Ja. Aber das war auch eine schöne Szene. Frodo. Und dann wird er auch irgendwie lebendig, also wird er auch irgendwie ausgestopft oder so. Das fand ich ein bisschen weird, aber auch irgendwie ganz nice. Und dann ab der 3. Folge ist halt für mich, da fängt der Epilog an. Und das meiste davon fand ich entweder langweilig oder uninteressant.
Ja, und gerade die Grönland-Eskapade, ne, wo sie dann da bleiben, obwohl sie hätten weiterfahren können, sollen, müssen. Und dann gibt es dann plötzlich diese Schlacht, nenne ich jetzt mal, dieses Aufgebahren mit dem Wal. Ne?
Ey, ganz ehrlich.
Und dann hauen sie ab.
Ganz ehrlich, also das war auch so krass. Da gibt es halt diesen Disput um diesen Wal, weil dieser Plattnase sagt, die liegt auf meinem Land und dann kämpfen die drum. Und dann fliehen die, wo ich mir dann auch denke, ja, ich meine ganz ehrlich, ihr seid doch irgendwie Wikinger, ja, ihr seid doch Krieger. Und was macht ihr?
Das waren viel mehr als jetzt noch die 2 Leute, die jetzt.
Ja, genau, da sind noch irgendwie 3 Leute übrig, ihr seid zu 8. Meine Fresse, das kriegt ihr schon irgendwie hin. Sonst stürzt ihr euch auch blind in jeden Kampf.
Und dann nehmt ihr noch ein bisschen Wasser und Nahrung mit und haut dann ab.
Ja, nee, die hauen einfach ab und nehmen gar nichts mit. Ja, und das fand ich echt ein bisschen bescheuert. Und selbst wenn, hätte man ja sagen können, oder wenn sie keinen Bock haben zu kämpfen, einfach sagen können, ja, weißt du was, ey, es ist dein Wahl. Und dann zieht man sich zurück und schmiedet entweder irgendwie einen Überraschungsangriff oder plant halt eben die Überfahrt irgendwo anders hin. Aber man springt nicht in Panik wirklich so auf das Boot wegkehr und fragt sich dann nur nach 100 Kilometern, sag mal, hat jemand was zu essen oder was zu trinken dabei?
Vor allen Dingen, Fun Fact nochmal dazu, ne? Erik der Rote, der ja die Kolonie auf Grönland gegründet hat, die übrigens 400 Jahre existiert hatte, der hatte 4 Kinder, unter anderem Leif Erikson, der ja dann in dem Spin-Off eine Rolle spielen wird und die Erkundung dann Amerikas dann spielt. Also das wird ein bisschen wirr, glaube ich. Aber was danach folgt quasi, wenn sie da so rumtuckern mit dem Boot und was sie da alles erleben und dann geht die Tochter noch verloren, weil sie nicht festgebunden haben in einem Sturm. das ist halt auch alles so Quatsch. Und dann kommen die ja da nach Amerika und treffen auf die Indianer, die es tatsächlich übrigens auch genauso gab. Das habe ich nochmal recherchiert gehabt.
Wenn ich
und
das
dann
noch
auf Loki.
Ja, das würde ich nur sagen. Ich fand das mit den Indianern auch gar nicht mal so übel. Aber dann treffen sie halt dort auf Loki. Und da muss ich auch sagen, es ist mir einfach too much Zufall.
Da muss ich aber auch nochmal eingreifen. Der ist doch in Staffel 5 in der Höhle.
Ja.
Auf Island, wo er dann feststellt, dass die Christen dort waren. Mhm. Und er findet das Kreuz dort drin. Und ist dann, oh, das ist jetzt ärgerlich.
Und dann hat er
fängt
aus dem
an
Kreuz
zu schreien.
Gebaut.
Er fängt an zu schreien. Und just in dem Moment, wenn er schreit und sich aufregt, bricht ein Vulkan aus.
Ja.
Der Vulkan und das ganze Geröll fällt vor die Höhle.
Ja, und dann baut er sich aus dem Kreuz ein Boot und fährt nach Amerika.
Echt, was ist denn das? Also
ja, aber wie ist denn der aus der Höhle rausgekommen,
Keine Ahnung.
Der kann Kreuz, das Kreuz bauen, was er will.
Kreuz, aber genau mit dem Kreuz, Mann. Jetzt macht sich doch nicht so Gedanken.
Also, das ist auch schon, ganz ehrlich, das ist auch schon ein bisschen arg plemplem. Aber wie gesagt, die kommen da an und schaffen es wirklich, in der Region zu landen, wo Floki hausiert. Und das fand ich irgendwie, weiß nicht. Also, ich meine, meine Rolle zeigen sie mich doch mal, aber Floki geben sie noch mal zwei Auftritte. Das fand
ich. Ja, und vor allen Dingen, ich fand diese Begegnung mit den Indianern, beziehungsweise mit den amerikanischen Ureinwohnern, so um das korrekt zu sagen, auch sehr gut und auch die Annäherung sehr gut. Was mir aber gar nicht gefallen hat, war diese blöde Geschichte, diese Nebengeschichte mit dem Gold. Wo ist das Gold? Wo ist das Gold?
Ja, ganz ehrlich,
mir,
ich glaube,
was will der denn damit?
Ich glaube, also kurze Erklärung, einer von den Leuten, die mitgefahren sind, der tötet halt einen dieser Ureinwohner, weil er halt eben da Gold vermutet. Das nimmt so ein bisschen das, was dann ungefähr 400 Jahre später passiert, um auch schon vorweg. Und ich glaube tatsächlich, das haben die nur gemacht, weil es endet ja damit, dass er bestraft wird mit dem Blutadler. Und ich glaube, die wollten einfach nochmal zum Abschluss nochmal diesen Blutadler haben.
Weil das macht keinen Sinn. Was hätte er denn mit dem Gold machen sollen? Die wollen doch da nie wieder wegfahren.
Kennst du das nicht? Wir machen hier Gold zu Geld?
Ja, ja, stimmt.
Aber die komplette sechste Staffel war ja auch nur. Es war einfach Zeitschinden, finde ich.
Ja,
ich meine,
wirklich, ja.
Wir haben eine komplette Folge nur von der Beerdigung von Lagatha.
Ja.
Eine ganze Folge.
Und über das Übelste haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Zum Beispiel das Ende von Schönhaar.
Das
so,
war auch
so ganz eine, nebenbei.
Also, das
so.
Fand ich gar nicht schlecht.
Wobei, da sollte man kurz erklären, also Iva ist halt wieder zurück in Kattegat und man hat ihn verziehen, ne, weil war ja gar nicht so schlimm, was der Junge gemacht hat. Ne? Ich
genau,
meine, Kinder,
kann
immer
passieren.
Ne?
Genau.
Und dann hockt er da so in Kattegat und denkt sich, boah, alles scheiße, ey. Ich hätte mal wieder Lust, irgendwas zu überfallen. Und kommt dann auf die wohlige Idee, hey, warte mal, Jungs, bevor wir uns hier gegenseitig wieder in die Gurke gehen, lass uns doch wieder zurück nach England und da noch mal ein bisschen Rabatz machen. Und dann fahren sie halt mit nach England, unter anderem mit König Schönhaar, also Harald, der immer König werden wollte und jetzt plötzlich merkt so, ah, nee, doch keinen Bock.
Genau, das war auch geil. So, ich sitze jetzt hier, bin König von allem, kann jetzt endlich meine Haare waschen, aber komm, einmal noch mal nach England.
Ja. Und er geht ja auch so schon irgendwie mit dem Wissen, ich glaube, ich komme da nicht lebendig zurück. Und dann gibt es halt eine Schlacht im Nebel. Also gerade eben waren noch ungefähr ein Dutzend Mann um ihn rum. Und dann dreht er sich um und ist er alleine. Und dann, wobei so dicht fand ich, war der Nebel jetzt auch nicht.
Nee.
Und dann kommt halt doch so ein englischer Soldat und der sticht die.
Aber haben die Engländer und die Wikinger haben sich kurz vor seinem Tod zurückgezogen, beide.
Ich hatte auch kein Gefühl für diese Schlacht, muss ich gestehen. Ja. Also ja, Iva hat das vorbereitet und hatte seine Fallen gehabt und so. Aber für mich wirkte das immer, als wenn die Wikinger den Highground haben. Immer zu jeder Zeit. Aber
ich meine,
am Ende
Iva nur, du hättest Iva einfach nur ein rotes Stirnband umpacken müssen. Der war wie Rambo.
Genau, aber am Ende wirkte das so, als wenn die gleichwertige Armeen gehabt haben.
Nee, ich fand es halt einfach irgendwie ein bisschen seltsam, weil da taucht dann dieser britische Soldat oder englische Soldat auf und er sticht ihn. Wirkte echt einfach billig auf mich. Und dann auch noch dieser Moment, dass es doch gezeigt wird, ja, aber es ist immer noch Harald Schönhaar, dass er den auch noch umbringen kann. Und dann sieht er noch seinen Bruder Halfdan, den er ja vor ein paar Staffeln auch umgebracht hat, was auch eine schöne Szene war. War irgendwie ein, weiß nicht, ein unwürdiges Ende würde ich nicht sagen. Es war irgendwie wie die anderen 8 Folgen auch, alles so ein bisschen unbefriedigend.
Was ich aber schön fand, da nochmal was Positives reinzubringen zu den letzten Folgen, das Ende von Gunhild. Das fand ich cool.
Ja.
Ja, war das jetzt nochmal?
Na, sie, das die... die Ehefrau, hätte ich was gesagt. Nee, wir, von Björn.
Das war die Frau von Björn erst. Und als Björn sie verlassen hat, ist Harald Schönhaar mit ihr, wollte sie als Königin einkrönen und dann...
Die quasi rausschwimmt und dann untergeht.
Ach so, jetzt schwimmt das alles.
Der Harald hat sich doch überlegt, dass er dann 2 Frauen nimmt. Einmal die Hexe und einmal die Gunhild.
Ja, das mit
und
der
dann,
Hexe
als Gunhild zum Altar geht, sagt sie, nee, ich habe da doch keinen Bock drauf und er trinkt sich da.
Genau, das war ganz cool. Genau, aber jetzt nochmal zum Ende von Ivar.
Boah.
Das fand ich dumm.
Ich fand das auch irgendwie seltsam. Also klar, er geht nach England, weil er nochmal Rabatz machen will. Und dann steht er da und denkt sich so, so kam es für mich rüber halt, boah, wisst ihr was, Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse mich jetzt umbringen. Und, genau. Und geht auf das Schlachtfeld und erst mal 5 Minuten kümmert sich keiner darum. Dann kommt halt so ein 0815-Soldat an mit so einem kleinen Messerchen und Ivar sagt ihm so, ja, mach ruhig. Und dann zack, 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 zack. Und dann stirbt Ivar halt in den Armen seines Bruders. Fand
ich. Das ist auch so aberwitzig, wie Quitzer quasi sich vorher völlig verausgabt und 20 Krieger tötet. Ja. Und dann von Ivar gesagt bekommt, komm, du hast genug getan. Geh an den Rand der Schlacht. Und was macht er? Er legt sich 1 Meter später weiter auf den Boden. Das fand ich auch so blöd.
Also, ich muss zugeben, dass ich persönlich fand, dass sich das die Staffel über angedeutet hat, dass Ivar keinen Bock mehr hat. Aber es war einfach sehr, sehr schlecht dargestellt.
Ja.
Weil dann hätte er sich das auch irgendwie anders überlegen können, wenn er wirklich den Freitod wählt. Anstatt erst nach Kattegat zurückzugehen, dann zu sagen, ja, komm, wir gehen nach England. Und da dann zu entscheiden, ja, nee, Tod ist auch nicht schlecht. Also,
ja,
das war alles irgendwie wenig durchdacht, das Ganze.
Ja
also, und es wirkte halt so, wie wir müssen jetzt zum Ende kommen, warum auch immer. Ja, ich bleib dabei. Also für mich hätten sie einfach die letzten 8 Folgen sein lassen können. Für mich der Idealfall wäre gewesen, Ende des ersten Teils der 6. Staffel, Björn und Ivar sterben beide auf dem Schlachtfeld und gut ist. Dann wäre ich echt zufrieden gewesen. Hätte ich gesagt, Top-Serie. Und jetzt ja. Mit dem Finale oder den finalen 8 Folgen hat es so einen bitteren Nachgeschmack und es wirkt auch so ein bisschen wie das Ende von Game of Thrones, wo man sich denkt, so, es hat so gut angefangen, es war so stark teilweise und am Ende ist nicht alles schlecht, Gott bewahre, aber ja, so ein unbefriedigendes Ende versaut dir irgendwie schon das Ganze, finde ich.
Ich meine, alleine innerhalb von 8 Folgen von Kiew nach Kattegat, von Kattegat nach England zu springen, dort diese ganze Schlachtenposse zu etablieren und dann noch den Tod zu zeigen. Das sagt eigentlich schon alles aus.
Ja.
Ich bin da bei Stu und ich hätte die Serie sogar schon mit 5.2 beendet mit dem Staffelfinale, weil für mich ist es einfach ein Epilog. Ganz viele Figuren bekommen ein richtig scheiß Bild noch zusätzlich. Also gerade Ivar, den ich so cool fand, der ist einfach nur furchtbar, aber auch schon in dem ersten Teil der 6. Staffel. Bei mir hat es wirklich dazu geführt, dass ich der Serie nicht mehr so positiv gegenüberstehe. Also sie hat immer noch, gerade die ersten 5 Staffeln haben so coole und geile Momente. Die macht richtig Spaß, aber die 6. zieht das Ganze runter und schmälert das Ganze irgendwie, finde ich.
Okay. Habt ihr noch was?
Ich würde vorschlagen, wir sollen jetzt hier den Spoiler-Part mal beenden, um dann vielleicht ein Fazit zu fällen für die gesamte Serie. Um dann vielleicht noch mal kurz ein bisschen zu sprechen über das, was uns Vikings-Fans in Zukunft erwartet.
Mhm.
Ja?
Sehr gerne.
Wer möchte denn anfangen?
Dann schiebe ich mich vor. wie so oft. Insgesamt ist Vikings eine wirklich dufte Serie. Sie macht viele richtig, ein paar Sachen falsch. Problem für mich ist halt einfach, wenn das Ende nicht wirklich überzeugt, dann wirft es einfach einen sehr unschönen Schatten auf das Gesamtwerk. Trotz allem, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, guckt mal rein, wenn ihr was für so Historien und Schlachten übrig habt. Wirklich insgesamt eine schöne Serie. Ich beneide Kühne nicht, dass er sie wirklich innerhalb von 12, 13 Tagen komplett geguckt hat.
Macht das auch nicht.
Ja, Kinder.
Als guten Tipp, jeder, der das hört, er soll es nicht tun. Ja.
Wie gesagt, insgesamt eine empfehlenswerte Serie, die vielleicht 10, 15, 20 Folgen früher hätte enden sollen.
Also mir hat trotz vielen Negativen, was wir gesagt haben, muss ich auch sagen, dass Vikings eine sehr starke Serie ist. Sie macht unglaublich Spaß, wenn man sie nicht zu schnell hintereinander guckt. Tolle Schlachten, fast schon einmalige Schlachten hier. Möchte ich nur noch mal kurz die Schlacht um Paris erwähnen, weil ich davon gar nicht genug kriegen konnte. Man bekommt viel von der Historie so ein bisschen mit. Man bekommt ein bisschen Einblick in die ganze Mystik. Es ist aber nie zu viel, dass es sich zu viel auf Okkultismus oder Ähnliches dann bezieht. Also die Serie macht wirklich, wirklich Spaß. Eine wirklich gute Alternative für die Fans von Game of Thrones. Die können ja gerne reinschauen. Aber, und da muss ich du auch recht geben, die sechste Staffel und in meinen Augen nicht nur der zweite Teil, sondern auch der erste Teil, die haben so einen faden Beigeschmack, weil die Figuren nicht den Abschluss bekommen, den sie verdient haben. Und das einfache nur noch Füllfolgen in meinen Augen sind, die ich auch getrost hätte weglassen können. Aber dennoch, bis Ende Staffel 5 eine sehr, sehr sehenswerte Serie, die einfach Bock macht. Ja. Jetzt darfst du, Thomas.
Okay, ich schließe mich einfach an. Nein. genau, also für Historienfans, für Menschen, die so Schlachten auch mögen und so geschichtsträchtige Serien mit vielen Figuren und vielen Nebenplots und sonstigen, ist das das Nonplusultra. Falls ihr es noch nicht geguckt haben solltet, unbedingt reingucken. Sie hat Schwächen, die haben wir, glaube ich, jetzt noch und nöcher alle aufgeführt und die Staffel 6 ist sehr problematisch. Aber sie hat auch unglaublich viele gute Stärken, die wir auch aufgeführt haben, unter anderem den Cast beispielsweise, aber auch wirklich viele ikonische Momente, viele Schlachten, viele Handlungsstränge, die einfach wirklich auch im Gedächtnis bleiben. Von daher, falls ihr euch noch nicht getraut habt, reinzugucken, dann macht's jetzt. Genau, und dann geht's noch weiter mit Vikings. Und zwar mit Vikings Valhalla wird ein Spin-off dazu. Und das erzählt die Geschichte der Wikinger 100 Jahre nach den Ereignissen der Originalserie weiter. Und wie ich ja vorhin schon sagte, geht es da um andere Heldenfiguren, unter anderem um Leif Erikson, Freydis Harald Harada und vor allen Dingen um den Normannenkönig Wilhelm den Eroberer, der ja England in die Knie gezwungen hat. Komplett. Ich weiß nicht, was erwartet ihr denn da?
Oh, ich muss ja sagen, nach dem Ende von Vikings mit der letzten Szene dachte ich eigentlich, dass sie da so ein bisschen anknüpfen. Aber sie springen ja wirklich 100 Jahre in die, Anführungszeichen, Zukunft. Deswegen weiß ich noch gar nicht, was ich da jetzt so erwarten soll. Ich finde es spannend, dass angeblich Kattegat wieder ein zentraler Handlungsort sein soll. Da bin ich gespannt, wie sich das kleine Dörfchen entwickelt hat. Weil ich weiß nicht, gibt es heutzutage noch Kattegat? Ich glaube nicht. Also,
und ist ja nie genauer definiert, welche Stadt jetzt genau gemeint ist,
ja,
mit Kattegat. Ja. Also so gesehen, Kattegat gab es nicht in der Form.
Ich möchte jetzt nicht sofort das verteufeln, weil es gibt ja auch wirklich tolle Spin-offs. Ich möchte hier nur mal Better Call Saul erwähnen. Aktuell sehe ich irgendwie nicht wirklich einen Nutzen davon. Also diese Meinung kann ich natürlich sofort revidieren, wenn es dann irgendwann dieses oder nächstes Jahr kommt bei Netflix. Und es ist gut. Aber aktuell würde ich sagen, ist der Reiz eben auch, weil die sechste Staffel mich nicht so überzeugt hat, eher gering. Und ich weiß auch nicht, also konzentrieren sich dann nur auf Leif Erikson, der ja auch eine sehr bekannte und interessante historische Figur ist, oder wird das wieder so ein Mischmasch aus irgendwie vier verschiedenen Figuren und jeder kocht sein eigenes Süppchen und irgendwie überschneiden sie sich? Also ich werde auf jeden Fall reinschauen, ich bin auch gespannt, aber wirklich brauchen, also das Gefühl, dass ich es brauche, habe ich nicht.
Also ich habe jetzt gerade eben das erste Mal überhaupt von diesem Spin-off gehört. Aber mein erster Gedanke war dazu eigentlich, warum nicht? Ich fände es cool, wenn die konsequent vielleicht die Geschehnisse aus Vikings einfach außen vor lassen. Also ich muss nicht schon wieder die halbe Staffel lang hören, wie toll Ragnar ist oder wie toll Björn ist. Es wäre schön, wenn sie eben was Neues machen, also mit eine ähnliche Machart, die gleichen Völker, aber eben vielleicht was gänzlich Neues für sich. Und warum nicht? Also ich hätte da Spaß dran. Ich glaube, da kann man noch vieles erzählen, man kann vieles zeigen. Und wenn das Produktionsvalue genauso ist oder vielleicht sogar noch höher als bei Vikings, kann man da wirklich wahrscheinlich wieder tolle Bilder erwarten, tolle Schlachten erwarten. Und ja, her damit, warum nicht?
Vielleicht wird es ja sogar noch ein bisschen actionreicher, denn Michael Hirst ist halt wieder als Produzent und auch Drehbuchautor an Bord, aber diesmal teilt er sich den Posten mit Jeb Stuart und Jeb Stuart ist wirklich ein sehr erfahrener Drehbuchautor und Produzent, der hat in seiner Vita ja so Kleinigkeiten stehen wie Rocky 4 oder und wieder 48 Stunden, aber auch Auf der Flucht und Stirb langsam.
So, jetzt bin ich dabei. Ich höre Stirb langsam, ich bin dabei.
Um da nochmal so ein bisschen reinzugießen, dass das durchaus interessant sein könnte, wir befinden uns halt nicht nur auf dem Höhepunkt der Wikingerzeit, sondern in dem Bereich, wo es, glaube ich, spielen wird, also vor allen Dingen, wenn sie Leif Erikson mit reinbringen wollen, am Ende der Wikingerzeit. Mhm. Also das bedeutet quasi, wo sich England wieder befreit, wo die Wikingerzeit zu Ende ist in dem Sinne, wo die alten Strukturen zusammenbrechen, wo das Christentum gewinnt. Und ich glaube, da ergeben sich ganz, ganz viele spannende Dinge, die man da erzählen kann. Von daher, ich habe da durchaus Bock drauf.
Ja.
Gut. Noch eine Serie mehr.
Yay. Hoffentlich kommt die wöchentlich raus. Bitte lasst sie wöchentlich rauskommen.
Bestimmt.
Nee, wird sie nicht, weil das ist eine Netflix-Produktion.
Ah, stimmt, das ist eine Netflix-Produktion.
Ja. Ah, ja, stimmt. Weil das ist ja gerade hierzulande bei Vikings ein bisschen kompliziert, weil sie gibt es ja bei Amazon und Netflix. Und ich habe schon ganz viele im Bekanntenkreis, die Vikings gerne gucken und sich immer fragen, aber du hast die neuen Folgen doch schon gesehen, aber bei Netflix ist doch noch gar nichts. Da sind doch erst irgendwie die erste Hälfte der sechsten Staffel. Das ist ein bisschen kompliziert. Also hierzulande Vikings immer zuerst bei Amazon und dann knapp ein Jahr später bei Netflix. Und das Spin-off wird aber exklusiv nur bei Netflix zu sehen sein. Auch nicht im History Channel, weltweit bei Netflix.
Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Wir haben jetzt auch wirklich viel erzählt.
Ja.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Auch vielen Dank an dich, Kühne, dass du da das durchgezogen hast und alle Folgen so geguckt hast und das auch vor allen Dingen ohne Druck.
Genau, ansonsten. Darf ich an der Stelle noch berichten, wie es hinter den Kulissen vom Movie Break aussieht?
Das kannst du gleich mal tun.
Moment, genau, ansonsten, mal. Ich habe dir gesagt, du hast bis Ende Januar Zeit. Ich habe dir nicht gesagt, du peitschst das in 2 Wochen durch.
Ja, du nicht. Du, das hast du gesagt. Thomas sagte, ja, wir wollen so spätestens Mitte Januar aufnehmen. Wenn du bis dahin fertig bist, kannst du mitmachen und wenn nicht, dann nicht.
Ja, genau. Hat ja geklappt. Also von daher.
Also Kühne, das musst du mir dann einfach mal berichten, dann kann ich mit dem Thomas ein bisschen reden. Ja? Weißt du, ich bin, er ist Iva, ich bin Übe. Ich krieg das schon irgendwie hin.
Gut.
Genau. Herrschen durch straffe Hand.
Ja.
Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare zum einen, was ihr von den Serien, die wir so vorgestellt haben, haltet, ob ihr die auch guckt, ob ihr noch Vorschläge für uns habt für andere Serien, die wir gerne mal gucken und besprechen sollten. Sehr, sehr gerne. Ansonsten schreibt auch gerne, was ihr über Vikings denkt, ob ihr die 6. Staffel schon gesehen habt und wie ihr das denn empfindet und ob es für euch vielleicht ein guter Abschluss gewesen ist. Würde uns sehr, sehr stark interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und damit bin ich raus. Macht's gut.
Ja gut, dann sage ich auch kurz Adieu. Möchte noch kurz erwähnen, dass ihr uns bei Instagram, Twitter und auch Facebook findet und wahrscheinlich auch irgendwo in Kattegat. Es war mir eine große Freude, über Vikings zu reden und ich überlasse dann die letzten Worte dem Kühne. Tschüss.
Ja, und ich bedanke mich bei euch beiden natürlich wieder für die Einladung und dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, in aller Ruhe Vikings zu Ende zu gucken. Und bedanke mich bei den Zuhörern und bis bald hoffentlich.